Hallo und herzlich willkommen bei der 167. Folge meines Podcasts Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und ich lese mich in Agatha's Memories mehr oder weniger chronologisch durch das Werk von Agatha Christie. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und so weiter. Aktuell bin ich tatsächlich schon im Jahr 1936. Agatha Christie ist 46 Jahre alt und in diesem Jahr 1936 dreht sich alles, wirklich alles, was sie veröffentlicht, um ihren belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot. In diesem Jahr veröffentlicht sie im United Kingdom drei wirklich sehr unterschiedliche Romane, wenn auch alle mit Hercule Poirot. Ganz zu Beginn die ABC Murders, der auf den ersten Blick stärkste und sicher der bekannteste der drei Romane. In diesem Roman wagt sie sich zum ersten Mal auf Serienkiller-Terrain. Das aber gleich mit einem frischen Blick auf das Genre und indem sie es gleich mal auf den Kopf stellt. Dann im Sommer Murder in Mesopotamia, ein Roman an einem exotischen Schauplatz, der aber ihre zweite Heimat ist in diesen Jahren, eine Ausgrabungsstätte im Iran. Und ein Roman, der viel tiefer geht, als es beim ersten Lesen scheint. Das habe ich in den letzten beiden Folgen ein wenig versucht, deutlich zu machen. Und nun gegen Jahresende im November, Cards on the Table. Wie inzwischen üblich erscheint der Roman zuvor gekürzt in Fortsetzung. Und zwar im Frühjahr 1936 in den USA, in der Saturday Evening Post. $14.000 zahlt die Zeitung dafür, aber das lohnt sich ganz offensichtlich. Am 2. November 1936 dann aber richtig im Collins Crime Club. 1937 dann auch in den USA als Buch. 1938 dann schon in deutscher Übersetzung als Karten auf den Tisch. Das ist zwar eine sehr gute Wiedergabe des englischen Titels, aber spätere Übersetzungen und auch die aktuelle von Michael Mundhenk laufen unter dem leicht veränderten Titel Mit offenen Karten. Im Vergleich zu den sehr weiten Settings in The ABC Murders und Murder in Mesopotamia nimmt uns Agatha Christie in Cards on the Table in ein sehr kunstvolles, man könnte auch sagen künstliches Setting mit. Ein Raum, vier Verdächtige, ein Mordopfer, vier Detektive. Viele Bezüge zu anderen Romanen tauchen auf. Alle vier Mitermittelnde von Poirot haben gleich in mehreren anderen Romanen der Autorin ihre Auftritte. Und trotz der Künstlichkeit lauern ernste Themen unter der eleganten Konstruktion. Dazu komme ich noch. Der Plot übrigens, vier Personen spielen Bridge, eine fünfte sitzt daneben in einem Sessel und wird ermordet. Dieser Plot wird übrigens in The ABC Murders im dritten Kapitel schon vorweggenommen. In diesem Kapitel unterhalten sich Poirot und Hastings über interessante Morde oder was sie für interessant an Morden halten. Und da kommt eben diese Idee von Hercule Poirot, sowas wäre doch für ihn ein interessanter Mord. Allerdings im Vorwort zu Cards on the Table verrät Agatha Christie, dass Poirot in der Tat diesen Mord sehr spannend fand, Hastings allerdings sterbenslangweilig. Weil es so etwas Besonderes ist, zitiere ich zu Beginn aus diesem Vorwort. Agatha Christie vergleicht darin einen Kriminalroman mit einem Pferderennen. Die Verdächtigen sind die Rennpferde und irgendwer macht das Rennen, ist also die Mörderin oder der Mörder. Und so gilt für dieses Buch in ihren Worten: There are only four starters, and any one of them, given the right circumstances, might have committed the crime. That knocks out forcibly the element of surprise. Nevertheless, there should be, I think, an equal interest attached to four persons, each of whom has committed murder and is capable of committing further murders. They are four widely divergent types. The motive that drives each one of them to crime is peculiar to that person, and each one would employ a different method. The deduction must, therefore, be entirely psychological, but it is nonetheless interesting for that, because when all is said and done, it is the mind of the murderer that is of supreme interest. Nur vier Pferde gehen an den Start und jedes einzelne, wenn die Umstände die richtigen sind, könnte die Tat begangen haben. Das macht den Überraschungseffekt gewaltsam zunichte. Dennoch sollte, denke ich, den vier Personen das gleiche Interesse gewidmet werden. Jede von ihnen hat einen Mord begangen und ist fähig dazu, weitere Morde zu begehen. Sie sind sehr unterschiedliche Typen. Das Motiv, das jede von ihnen zum Verbrechen treibt, ist für diese Person charakteristisch und jede würde eine andere Methode anwenden. Die Schlussfolgerung muss daher rein psychologischer Natur sein, das macht es aber nicht weniger interessant, denn letztlich ist es die Psyche des Mörders, die von überragendem Interesse ist. Das ist interessant, denn damit schränkt die Autorin sich selbst ein. Vier Verdächtige. Nicht mehr, nicht weniger. Niemand kommt von außen auf geheime Weise zum Tatort, niemand ist in Verkleidung vor Ort, die Angestellten spielen keine Rolle und auch die vier Ermittelnden spielen kein falsches Spiel. Es ist fast so, als besinne sich Agatha Christie in ihrem dritten Buch des Jahres 1936 auf die Wurzeln des klassischen Whodunits. Künstliches Setting, Fair Play und reine Denkarbeit. Es werden zwar Fingerabdrücke genommen, aber sie spielen keine Rolle. Der Roman kam damals, wenn man den Kritiken folgt, die auf Wikipedia zu lesen sind, sehr gut an und ich finde völlig zu Recht. Besonders gelobt wurde damals der sorgfältig gestaltete Plot, das überraschende Ende, aber auch die Figur von Mrs. Oliver. Ich selbst gebe zu, dass ich den Roman ein wenig unterschätzt habe, weil er seine Stärken eben in der brillanten Konstruktion hat. Keine bahnbrechende Neuerung im Plot, kein exotisches Setting in Mesopotamien oder anderswo, keine außergewöhnlichen Charaktere. Naja, das stimmt nicht ganz. Es gibt schon so ein paar starke Charaktere. Trotzdem ist dieses Buch nicht nur ihr bisher erfolgreichstes, sondern offenbar in deutlichem Abstand. Das spricht sicher für die Qualität des Romans, aber es spricht eben auch dafür oder zeigt, dass Agatha Christie mehr oder mehr zu einem Household Name wird. Man kauft eben ihre Bücher ungesehen, schon gleich beim Erscheinen. Offenbar hat sie das selbst nicht so auf dem Schirm gehabt, denn sie gibt in diesem Roman einen massiven Spoiler für Murder on the Orient Express, das gerade mal 2 Jahre zuvor erschienen war. Insofern, wer Murder on the Orient Express noch nicht gelesen hat und sich die Spannung erhalten möchte, der sollte Cards on the Table nicht lesen oder zumindest das Kapitel 23 überspringen. Das ist eigentlich kein Problem, denn in Kapitel 24 wird das Wesentliche des davorliegenden Kapitels zusammengefasst, ohne den Spoiler. Es gibt übrigens eine Hörspielfassung der BBC, die aber nichts Neues hinzufügt und schwächer ist als das Buch, wie ich finde. Trotzdem ist sie gut zu hören, weil John Moffat eben ein toller Poirot ist. Zur Vermeidung des Spoilers, von dem ich gerade gesprochen habe, könnten bei 9 Minuten 50 Sekunden des zweiten Tracks 15 Sekunden übersprungen werden. Und natürlich gibt es auch eine Verfilmung von David Suchet, die ich allerdings nicht gesehen habe, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen. Laut Wikipedia hat sie deutliche Abweichungen zum Buch. So wurden zum Beispiel Colonel Raisin, Superintendent Battle herausgeschrieben. Aber zunächst mal wirklich ein Alleinstellungsmerkmal dieses Buches, denn es heißt Cards on the Table. Das hat eine übertragene Bedeutung, aber auch eine ganz wörtliche. Denn diese Karten spielen eine besondere Rolle. Agatha Christie erzählt nicht nur von einem Mord, der bei einem Kartenspiel stattfindet, sondern sie erfindet dazu eine absolut realistische Bridge-Partie, die in sich voller Indizien steckt. Das war damals natürlich völlig anknüpfungsfähig, denn alle wussten, wie Bridge gespielt wird, egal ob im United Kingdom oder in den Vereinigten Staaten. Und Agatha Christie war eine begeisterte Bridge-Spielerin, wie in diesem Roman wurde auch bei ihr nach dem Dinner häufig eine Partie oder auch mehrere gespielt. Wir aber leben fast 100 Jahre später und zumindest ich in Deutschland. Auch hier gibt es Bridge-Clubs, aber für die meisten, zum Beispiel für mich, ist Bridge ein unbekanntes Spiel. Deshalb habe ich mich ein wenig schlau gemacht und stelle hier voran eine kurze Schilderung des Bridge-Spiels, wie es in England der 30er Jahre gespielt wurde. Zunächst mal, um es einzuordnen, Bridge hat gewisse Ähnlichkeiten mit Skat und Doppelkopf oder auch mit modernen Spielen, wie zum Beispiel mit dem Kartenspiel Wizard. Aber es gibt auch ganz charakteristische Abweichungen. Bridge wird zu viert gespielt, und zwar in zwei Paaren. Die beiden Partnerinnen eines Paares spielen zusammen, und zwar ohne sich verbal auszutauschen. Ihre Kommunikation geschieht vor allem in der Phase des Reizens, im Englischen Bidding. Jedes Spiel teilt sich in vier Phasen. Geben, also Karten austeilen, Reizen, Bidding, mit dem Ergebnis eines Contracts, eines Kontrakts, Spielen, da werden Stiche gesammelt, und dann gibt es eine Wertung, Punkte werden gezählt. Dabei wird ein ganz normales Spiel mit 52 Karten verwendet, ohne Joker. Es kann eine Trumpffarbe geben oder es wird ohne Trümpfe gespielt. No Trump. Das Bidding ist dabei, wenn man so will, das Herzstück. Die vier Spieler bieten reihum, beginnend mit dem Geber. Dieses Bidding ist eine Art stille Verständigung mit dem Partner. Man teilt ihm durch die eigenen Gebote mit, was man auf der Hand hält. Ein Gebot besteht aus einer Zahl von 1 bis 7 und einer Farbe. Die Zahl bezeichnet die Anzahl der Stiche, die man wachen will, wobei 6 immer gesetzt ist. Also ein Gebot von 2 Herz heißt, ich werde mindestens 8 Stiche mit Herz als Trumpf machen. Die Farben haben eine Rangfolge von niedrig nach hoch. Kreuz, Karo, Herz, Pik und ohne Trumpf, also no Trump. Jedes neue Gebot muss das vorherige übertreffen. Es gibt einige Sonderfälle, also zum Beispiel passen, man verzichtet auf ein Gebot oder man gibt Contra, Englisch Double. Man zweifelt das gegnerische Gebot an und die Punkte werden dann später verdoppelt. Oder Recontra, Englisch Redouble. Das ist die Antwort auf ein Contra und das führt zu einer nochmaligen Verdoppelung. Das Bidding, das Reizen endet, wenn 3 Spieler hinterher ich passe sagen. Das letzte Gebot wird dann zum Kontrakt. Das Paar, aus dem das höchste Gebot gekommen ist, ist an den Kontrakt gebunden. Die anderen beiden, also das andere Paar, müssen verhindern, dass der Kontrakt erreicht wird. Derjenige aus dem Paar mit dem höchsten Gebot, der oder die als zuerst die Trumpffarbe des Kontrakts geboten hat, wird zum Alleinspieler, die Clara. Das ist also nicht unbedingt die Spielerin oder der Spieler, der oder die das höchste Gebot abgegeben hat, sondern das kann eben genauso gut dessen Partnerin sein. Der die Clara spielt und die Partnerin oder der Partner, der Strohmann oder Dummy, legt nach dem ersten Ausspiel sein Blatt offen auf den Tisch und hat dann erstmal frei. Der Alleinspieler spielt beide Hände und der Strohmann hat nichts zu tun, kann durch das Zimmer gehen oder den Gastgeber ermorden, wie man eben möchte. Im eigentlichen Spiel werden 13 Runden gespielt, so viele wie jede Person eben Karten auf der Hand hat. In jeder legt jede Person eine Karte aus. Der Spieler links vom Alleinspieler beginnt mit dem Ausspiel. Danach legt der Strohmann sein Blatt offen auf den Tisch und so weiter. Der Alleinspieler spielt alleine für den Dummy weiter. Jeder Stich hat Regeln. Der erste Spieler legt eine Karte aus. Alle anderen müssen, wenn möglich, in der gleichen Farbe bedienen. Wer die Farbe nicht hat, darf eine beliebige Karte legen oder trumpfen, wenn es einen Trumpf gibt. Den Stich gewinnt die höchste Karte der angespielten Farbe oder, falls getrumpft wurde, die höchste Trumpfkarte. Und wer dann den Stich gewinnt, beginnt, führt beim nächsten Stich. Der Alleinspieler muss mindestens so viele Stiche machen, wie im Kontrakt versprochen. 12 Stiche nennt man Small Slam, alle 13 Grand Slam. Im Deutschen die etwas seltsamen Bezeichnungen Klein- oder Großschlamm. In den 30ern wird Bridge meistens als Rubber Bridge gespielt, deshalb immer die Bezeichnung erster Rubber, zweiter Rubber und so weiter. Jeder Rubber wird auf 2 gewonnene Spiele gespielt. Ein Paar gewinnt ein Spiel, wenn es mindestens 100 Punkte unter dem Strich sammelt. Dafür zählen nur die Punkte aus den gewonnenen Kontrakten, keine Strafpunkte der gegnerischen Seite und auch nicht die Punkte über dem Kontrakt. Die zählen natürlich schon was, aber eben nicht dafür, ob man ein Spiel gewinnt. Das Paar, das zuerst 2 Spiele gewinnt, gewinnt den Rubber. Es gibt Boni, das spielt eine Rolle in diesem Spiel, nämlich für einen Small Slam 500 Punkte und für einen Grand Slam 1000 Punkte. Wenn man vulnerable ist, also bereits ein Spiel gewonnen hat, erhöht sich das auf 750 bzw. 1500 Punkte. Wenn man den Kontrakt nicht schafft, dann zahlt man pro fehlenden Stich 50 bis 100 Punkte an die Gegner, das sind dann die Strafpunkte. Wichtig ist auch im England der 30er die Haltung. Man spielt nämlich schweigend, es werden keine Kommentare zu Karten abgegeben, weder zu Karten des Partners noch der Gegner, auch nicht nonverbal. Übermäßiges Zögern gilt als unfein, da man damit der Partnerin unabsichtlich Informationen geben kann. Ebenso unfein gilt Kritik an einem verlorenen Stich, auch nur angedeutet. Und das passiert hier ja auch so. In keiner der drei Mitspielenden der zweiten Partie kritisiert, dass Mrs. Oliver sehr impulsiv spielt und damit gelegentlich ihrem mitspielenden Partner schadet. Es wird aber sehr positiv angemerkt, dass sie auch eine gute Verliererin ist. Das Setting ist im Grunde ganz klar und ohne Spielräume. Fünf Personen in einem Raum, die sich prinzipiell immer im Blick haben könnten. Eine davon wird ermordet und es ist keine andere Person in diesen Raum gekommen währenddessen. Wie gesagt, in ihrem Vorwort macht Agatha Christie klar, es gibt keine Tricks, keine Geheimgänge, keine weiteren Personenverkleidungen etc. Auch die Mordwaffe befindet sich in diesem Raum. Ein langes, elegantes Stilett mit einem Juwel als Griff, das auf einem der Tische im Raum als Ausstellungsstück liegt. Keine der verdächtigen Personen weiß das zuvor. Und so kann es auch kein lang geplanter Mord sein. Die schuldige Person sieht die Waffe, ergreift die Gelegenheit, sticht zu und, naja, dann muss ermittelt werden. Der Tatort ist die Wohnung des reichen Mr. Shaitana. Mr. Shaitana kommt offensichtlich aus Syrien, sammelt Kunstgegenstände, zum Beispiel Schnupftabakdosen, aber vor allem in seinen eigenen Worten sammelt er auch Mörder. Und zwar Erstklassige, nämlich diejenigen, die nicht erwischt worden sind und auch nicht unter Verdacht standen. Warum er das tut? Er tut es offensichtlich nicht, um sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen, obwohl das gelegentlich vermutet wird. Er tut es auch nicht, um sie mit diesem Wissen zu erpressen. Er hat genug Geld und er braucht das nicht. Er tut es zunächst, weil für ihn Mord eine Kunstform ist und erfolgreiche, sprich unentdeckte Morde, die Gipfel der Kunstfertigkeit. Außerdem gibt es ihm offenbar ein Gefühl von Macht, die tiefsten Geheimnisse anderer Menschen zu wissen und sicherzustellen, dass sie wissen, dass er es weiß. Sein Name Shaitana erinnert an Satan und das ist auch nicht zufällig. Er hat einmal in einem Kostümwettbewerb gewonnen, indem er als Mephistopheles, also der Teufel aus Goethes Faust, teilnimmt, aber er musste sich nicht einmal groß verkleiden. Er genießt es, dass Menschen vor ihm Angst haben oder zumindest sagt man ihm das nach. Und Poirot sagt an einer Stelle, das Problem bei ihm sei, dass er den Teufel spiele, ohne der Teufel zu sein. An einer Stelle ganz am Anfang kommt ein wenig Bitterkeit durch, wenn er zu Poirot sagt, er habe eine erfolgreiche Party gegeben und der Erfolg sei gewesen, sei darin bestanden, dass man von ihm Notiz genommen habe. Er ist eben ein Fremder, er bleibt ein Fremder und vor allem Major des Paar findet an einer Stelle grausame, rassistische und sexistische Worte für ihn. An diesem Abend, am Abend des Mordes, lädt Mr. Shaitana 8 Personen zum Dinner und anschließend zum Bridge. 4 davon bekämpfen in der Realität oder in der Fiktion Verbrecher. Die 4 anderen aber sind Mörderinnen und Mörder. Das behauptet Mr. Shaitana, das behauptet auch Agatha Christie in ihrem Vorwort, aber man muss einschränkend sagen, zumindest in einem Fall ist es sehr zweifelhaft. Nicht in jedem Fall bekommen wir dafür Beweise zu sehen, aber wir bekommen doch immer eine Ahnung, was es gewesen sein könnte. Da ist Dr. Roberts, ein Arzt mit gutgehender Praxis, im mittleren Alter, stets gut gelaunt, im Bridge draufgängerisch und auch sonst niemand, der um Worte verlegen ist. Dann Mrs. Lorimer, eine ältere, elegante Frau, Anfang 60, die sich ihren Lebensunterhalt damit verdient, Bridge zu spielen. Eine hervorragende Spielerin, starke moralische Grundsätze, erinnert ein wenig an eine Schuldirektorin. Anne Meredith, eine junge, mittellose Frau, die gemeinsam mit einer Freundin in einem Cottage wohnt, das nicht sie bezahlt, sondern die Freundin. 25 Jahre alt ist sie, sie wirkt naiv und ist ein wenig zurückhaltend. Und schließlich Major Despard, ein Weltreisender, der auf Safaris in Afrika unterwegs ist, das Leben in London viel zu zahm findet und alle rassistischen und sexistischen Vorurteile seiner Zeit gut verinnerlicht hat. Zumindest bei seinem ersten Auftreten. Das ist ein Typ, der bei Agatha Christie immer wieder mal vorkommt und bei dem man nie so genau weiß, ob sie ihn nun sympathisch findet oder nicht. Weder ihr erster, der noch er, noch ihr zweiter Ehemann entsprechen diesem Klischee. Und sie behandelt diese Männer immer mit einer gewissen Ironie. Allerdings wird der Major im Verlauf des Romans deutlich angenehmer und menschlicher. Und es wird mehrfach betont, dass er von den Einheimischen, dort wo er gerade unterwegs ist, geachtet und geschätzt wird. An einer zunächst etwas irritierenden Stelle wird er übrigens mehrfach als White Man bezeichnet, was als Kompliment gedacht ist. Und das habe ich dann zumindest einmal als Beleg für einen latenten Rassismus bei Agatha Christie zitiert gefunden, wenn White Man jetzt ein Kompliment ist. Der Kontext macht allerdings deutlich, dass es dabei nicht um die Hautfarbe geht, sondern eher um eine von der Herkunft oder Hautfarbe unabhängige Charaktereigenschaft. White kann eben im Englischen auch für moralisch gut stehen. Die deutsche Übersetzung benutzt an diesen Stellen auch den Ausdruck rechtschaffener Mann und das trifft es ganz gut. Diese vier sitzen nun in einem Raum um den Bridge-Tisch und etwas abseits am Feuer sitzt ihr Gastgeber Mr. Shaitana in einem gemütlichen Sessel und beobachtet sie oder döst ein wenig ein. Niemand von den SpielerInnen hat von ihrem oder seinem Platz aus direkten Blick auf ihn, aber alle stehen sie während des Spiels, wenn sie eben Strohmann-Dummy sind, mindestens einmal auf. Aber, wie Dr. Roberts anmerkt, die Spieler am Tisch konzentrieren sich auf das Spiel und der Strohmann, naja, der kann den Mord nicht sehen, weil er halt selber der Mörder ist oder die Mörderin. Mörderinnen oder Mörder gehen also ein gewisses Risiko ein, aber naja, kein allzu großes, denn der Mord selbst ist eine Sache von Sekunden und der Kopf des Stiletts ist kaum zu sehen. In einem anderen Raum, aber ohne Sichtkontakt, spielt die zweite Gästegruppe an einem eigenen Tisch ihr eigenes Spiel. Als diese Gruppe aufbrechen will, die erste Gruppe spielt noch, entdeckt Colonel Race den Mord und die Ermittlungen beginnen sofort. Es ist eigentlich alles vorhanden. Tatzeit, Tatwaffe, Täterin oder Täter, auch das Motiv. Aber wer war es denn nun wirklich? Ein sehr vertragtes Puzzle, aber sehr elegant serviert und aufgelöst. Wenn man so will, beginnen nun gleich fünf Ermittlungen, wobei die erste, eigentlich ja die wichtigste Ermittlung, wer hat Mr. Shaitana ermordet, zunächst eher in den Hintergrund tritt. Denn dort will sich kein rechter Fortschritt einstellen. Alle hatten die Gelegenheit, alle ein Motiv, alle hätten an die Tatwaffe kommen können, aber alle waren sie auch von diesem verflixten Bridge-Spiel abgelenkt und haben einfach nicht hingeschaut. Viel wichtiger, und sie werden dann auch letztlich den Durchbruch bringen, sind die Ermittlungen dazu, welche Morde die Verdächtigen in der Vergangenheit begangen haben könnten. Dass sie alle einen Mord begangen haben oder zumindest einen Menschen getötet haben, stellt Agatha Christie in ihrem Vorwort klar, aber welchen? Wir haben also, anders als in den allermeisten anderen Romanen der Autorin, vier Verdächtige, die einander nicht kennen. Keine dysfunktionale Familie, kein Arbeitsplatz, an dem man sich häufig sieht, vier Personen, zwischen denen es in der Vergangenheit keinerlei Verbindung gab. Eigentlich auch keinerlei Verbindungen zu Mr. Shaitana, außer, dass er etwas von ihnen weiß, was gefährlich werden könnte für sie. Poirot ermittelt selten allein. Hier ist er gleich Teil eines Viererteams. Und auch wenn Poirot natürlich am Ende die Lösung findet, so bekommen die anderen drei doch ebenfalls ihre Showtime und ihre Ermittlungserfolge. Und alle drei sind auf ihre Weise Serienfiguren, die in mindestens vier Romanen der Autorin wichtige Rollen spielen. Am wenigsten Bühnenzeit hat, also am meisten im Hintergrund hält sich Colonel Race. Ein ranghohes Mitglied des englischen Geheimdienstes. Was er da genau macht, erfahren wir nicht, aber naja, ist eben Geheimdienst. Er ist eigentlich schon fast ein Klischee-Geheimdienstler, wortkarg, braungebrannt, durchtrainiert und in allen Teilen des British Empire unterwegs. Und irgendwie bin ich mit ihm nie so richtig warm geworden. Agatha Christie stellt diese schweigsamen Helden oft sehr plakativ als Klischees dar. Und doch werden sie von vielen ihrer Frauengestalten bewundert und verehrt. Auf der anderen Seite sind sie nie so richtig im Mittelpunkt, bleiben oft nur beeindruckende Fassade. Das trifft für Colonel Race hier zu, es trifft nicht ganz so für Major Despard zu. Agatha Christie, die doch im Empire groß geworden und viel in ihm unterwegs ist, gibt dem kolonialen England nie die Kontrolle über die Handlung. Sie ist in ihm zu Hause und gleichermaßen fremdelt sie. Sie ist sicher keine lautstarke Kritikerin, aber in ihren Werken schwingt immer ein Unbehagen mit diesen Zuständen mit. Zum ersten Mal sind wir Colonel Race im südlichen Afrika begegnet in The Man in the Brown Suit, 1924 veröffentlicht, vorgestellt von mir in Folge 25. Race ist in diesem Roman sowohl in den Kriminalfall persönlich verwickelt, als auch Ermittler, wenn nur in der zweiten Reihe und als Backup für Anne Bedingfield. Dann begleitet er Poirot als Sidekick in Cards on the Table 1936 und in Death on the Nile ein Jahr später und er ermittelt selbstständig in Sparkling Cyanide, das 1945 erscheint. Steht Colonel Race für den Geheimdienst und auch ein wenig für die fragwürdige moralische Engstirnigkeit der Kolonialisten, so steht Superintendent Battle von New Scotland Yard für die durch und durch britische, gründliche, gesetzestreue Polizeiarbeit. Gleich mehrfach wird sein Aussehen mit Holz verglichen und er scheint nicht besonders intelligent auszusehen, was dann allerdings zu fatalen Fehleinschätzungen der Befragten führen kann. Sowohl in seiner Charakterzeichnung als auch in den Schilderungen seiner Arbeit erinnert er deutlich an die Polizeidetektive der Kriminalliteratur zwischen den Weltkriegen, etwa an Inspektor French von Freeman Wells Crofts. Natürlich ist Poirot der Star in diesem Roman, aber er arbeitet eng und sehr kollegial mit Battle zusammen. Gegen Ende des Buchs im 29. Kapitel gibt es eine ganz kleine, aber ziemlich humorvolle Szene, als Poirot und Battle gemeinsam an einer Tür klingeln und die Hausangestellte nicht ganz schlau wird aus diesem seltsamen Paar. Ein kleiner, fremdländischer Mann mit prachtvollem Schnurrbart und ein ausgesprochen englischer Hühne. And I wonder, denkt sie sich, who you two may be, can't place you somehow. Und ich frage mich, wer ihr zwei sein mögt. Ich kann euch irgendwie nicht einordnen. Battle wirkt als Polizist stimmiger als Inspektor Chap. Der gute Chap ist ja noch ein Überbleibsel der älteren Kriminalromane vom Schlag eines Sherlock Holmes, wo die Polizisten Witzfiguren sind, die nichts auf die Reihe bekommen und auf die Hilfe der Amateure angewiesen sind. Inspektor Battle arbeitet nur in diesem Roman mit Poirot zusammen, ansonsten hat er ganz formidable Solo-Auftritte in den beiden Krimi-Spionage-Abenteuerromanen The Secret of Chimneys und The Seven Dials Mystery von 1925 und 1929. Außerdem ermittelt er in Murder is Easy 1939 und Tort Zero von 1945. Danach verschwindet er ebenso wie Colonel Race. Eigentlich schade. Erst danach beginnt so richtig die Ermittlerpartnerschaft von Hercule Poirot und Ariadne Oliver. Mrs. Oliver, einem Ehemann begegnen wir übrigens nie, taucht zunächst 1932 auf, als eine der freien Mitarbeitenden von Parker Pyne. Eine Bestseller-Autorin, noch keine Kriminalschriftstellerin, die eine Art Drehbücher schreibt für Parker Pynes aufwendige Scharaden, mit denen er unglückliche Menschen glücklich macht. Und so wie dessen Sekretärin Miss Lemon überlebt sie den literarischen Kosmos des Parker Pyne, indem sie einfach in den von Hercule Poirot überwechselt. Nach Cards on the Table begegnet sie uns erst 1952 wieder in Mrs. McGinty's Dead und ist dann auch Sidekick von Poirot in Dead Man's Folly 1956, Third Girl 1966, Halloween Party 1969 und Elephants Can Remember 1972. Dazwischen ermittelt, wenn man das so nennen kann, sie ohne Poirot in The Pale Horse 1961. Mrs. Oliver bringt einen kräftigen Schuss Selbstironie in diese Romane und auch immer einen ironischen Blick der Autorin auf sich selbst. Sie geht sehr gelassen mit ihrem eigenen Werk um, von dem sie selbst der Meinung ist, dass es literarisch nichts Besonderes ist und nur dazu dient, Menschen zu unterhalten, was ja auch ein Wert für sich ist. Sicherlich ist das eine oder andere von Agatha Christie selbst in dieser schrulligen Autorin. Ihre leidenschaftliche Liebe zu Äpfeln etwa, beide können sie in riesigen Mengen verspeisen und hinterlassen eine Spur von Apfelresten. Beide leiden ein wenig unter ihren ausländischen Meisterdetektiven. Agatha Christie unter dem belgischen Hercule Poirot und Ariadne Oliver unter dem Finnen Sven Jerson. Der ist ein Finnlandschwede mit einer Vorliebe für Rohkost und Eisbaden und Ariadne Oliver bezeichnet ihn als einen ihrer wenigen Fehler, weil sie von Finnland so gar keine Ahnung hat. Das hindert sie aber nicht daran, eine lange Reihe von unglaublich erfolgreichen Romanen mit ihm zu schreiben. Sven Jerson hat übrigens 2021 sogar eine eigene deutsch-britisch-schwedische Miniserie bekommen, in der er 4 Folgen lang ermittelt. Agatha Christie hat selbst bestätigt, dass es gewisse Ähnlichkeiten zwischen Ariadne Oliver und ihr selbst gibt. Aber das sollte nicht überbewertet werden. Christie benutzt Mrs. Oliver als Projektionsfläche für einzelne ihrer eigenen Eigenarten, wie die Apfelleidenschaft oder das Unbehagen, das sie auf Presseveranstaltungen für sie selbst plagt. Sie karikiert in Mrs. Oliver gelegentlich die Skurrilitäten des Literaturbetriebs. Aber sie benutzt sie auch, um Humor und unkonventionelle Ermittlungsmethoden in die Romane einzuschleusen. Und gelegentlich stößt Mrs. Oliver ganz zufällig auf wichtige Indizien, ohne das selbst zu merken. Insofern hat sie eine ganz ähnliche Rolle wie Captain Hastings, aber deutlich überspitzter. Was es in meinen Augen auch ein gutes Stück angenehmer macht, weil es einfach mehr Humor drin ist. Wieder einmal zeigt sich, dass Agatha Christie Anleihen aus der realen Welt und sei es auch ihre eigene Person nur als Startpunkte für ihre eigene Fantasie nimmt. Es ist ein riskantes Unterfangen, den Charakter der Autorin anhand ihres Werkes zu erschließen. Und es ist kein Zufall, dass Lucy Worsleys Biografie den Untertitel A Very Elusive Woman trägt, eine sehr ungreifbare Frau. Letztlich aber ist es Poirots Glanzleistung, die der Wahrheit auf die Spur kommt. Es gibt keine wirklichen Beweise, aber darauf wird kein Wert gelegt. Es wird zwar direkt nach dem Mord gesagt, dass die Spurensicherung namentlich auch ein Fingerabdruckexperte am Tatort war, aber deren Ergebnisse spielen überhaupt keine Rolle im weiteren Verlauf. Das ist nicht schlimm, weil am Ende ein Geständnis steht, weil Poirot mit Tricks arbeitet und weil es nicht um die realistische Darstellung von Ermittlungsarbeit geht. Es ist letztlich ein Spiel, aber ein ernstes, weil es um ein ernstes Thema geht, die Macht von Menschen über andere und die Begrenzung dieser Macht. In Cards on the Table geht es vor allem um Morde. Das ist nicht wirklich überraschend für einen Kriminalroman, aber hier wird die ganze Palette der Aspekte gestreift, die damit zusammenhängen können oder irgendwann bei Agatha Christie damit zusammenhängen. Zum Beispiel, warum morden Menschen? Angst, Gier, Liebe, Eifersucht, Karriere. Die Morde, die in diesem Roman beschrieben werden, gleichen in dieser Hinsicht einander kaum, in andere auch nicht. Oder wie morden Menschen? Und ändert sich das? Inwiefern kann man von ihrer Gesamtpersönlichkeit darauf schließen, ob sie bestimmte Morde verüben oder eben auch nicht? Welche Auswirkungen hat ein ungeklärter Mord auf die unschuldig Verdächtigen? Ein ganz, ganz, ganz häufiges Thema bei Agatha Christie. Oder sind manche Morde gerechtfertigt? Und wer bestimmt das? Sind Morde und deren Aufklärung ein Spiel? Ist Mord vielleicht auch eine Kunst? Diese Einschätzung bezahlt Mr. Shaitana mit dem Leben. Welchen Einfluss schließlich hat ein Mord auf die Täterin oder den Täter? Agatha Christie ist sich sicher, dass Mord den Charakter verändert, weil der Mensch, indem er bestimmt, ob ein anderer Mensch lebenswürdig ist oder nicht, sich an die Stelle Gottes stellt. Und das verdirbt Menschen. Mord wird zur Gewohnheit. Interessanterweise wird nach Poirots Aussage Mr. Shaitana zum Verhängnis, dass er der Teufel sein will und dass ihm das ebenso wenig gelingt. Hier haben wir also ein klares Votum dafür, dass Menschen bei ihrer Menschlichkeit bleiben sollten und weder im Guten noch im Bösen übernatürliche Kompetenzen anstreben sollten. Durch den Roman, wie durch fast alle von Agatha Christies Werken, zieht sich Poirots nach eigenen Worten bourgeoise Haltung gegenüber Morden. Mord ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben kann, egal was die Motive sind. Und ohne zu spoilern kann man sagen, keiner der Morde in diesem Buch bleibt ungesühnt. Unter der Oberfläche ist hier auch wieder der gesellschaftliche Aspekt sehr stark. Nicht gesellschaftskritisch, das ist nicht Agatha Christies Sache, sondern gesellschaftsbeschreibend. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie sie das macht, obwohl sie doch eigentlich völlig unrealistische Settings und Handlungen beschreibt. Es ist alles ganz märchenhaft bei ihr in einem gewissen Sinne, trotzdem ziemlich real. Hier betrifft es wieder die Rolle der Frauen in einer sich verändernden Gesellschaft, in der sie immer noch an deutlich stärkere Zwänge gebunden sind als die Männer. Und folgerichtig sind die Frauengestalten wieder viel interessanter als die Männergestalten. Der interessanteste männliche Charakter, Mr. Shaitana nämlich, ist ebenfalls ein Außenseiter aufgrund seiner Herkunft und seines Auftretens, das eben den Geschlechtsstereotypen seiner Zeit überhaupt nicht entspricht. Auf der Oberfläche passiert in diesem Roman nicht viel. Es gibt keine großartigen Action-Szenen, wenn man mal von einer kurzen Szene ganz am Schluss absieht und die auch wird auch nur mehr nebenher gestreift. Wie üblich bei der Autorin ist es ein sehr dialoglastiges Buch und wie meistens sind die Dialoge hervorragend und durchaus differenziert. Trotzdem ist das erzählerische Tempo zügig. Es gibt keine Füllsel, die Ortswechsel geschehen schnell und es werden nicht mehr Worte gemacht als notwendig. Dabei ist die Struktur geradliniger als bei den beiden anderen Romanen von 1936, was keine Wertung in irgendeine Richtung beinhaltet. Dadurch, dass eigentlich mehrere voneinander unabhängige Morde aufgerollt werden, könnte es alles sehr kompliziert sein. Das ist es aber nicht, weil es eben sehr ökonomisch geschrieben und beschrieben wird. Da hatte ich mehr Schwierigkeiten bei Murder in Mesopotamia, weil es eben mehr Verdächtige gab, die nicht ganz so leicht zu unterscheiden waren wie hier, auch wenn sie es da auch großartig gemacht hat. Aber es war ein wenig schwieriger zu folgen. Hier war das überhaupt gar kein Problem. Trotzdem ist ausreichend Raum für Zwischentöne und auch für den typischen trockenen Christie-Humor. Fast zuletzt noch einige Sätze zu den Mordmethoden. Die Vielzahl der Morde bedingt auch eine große Bandbreite der Mittel, diese Tode herbeizuführen. Und auch wenn Ariadne Oliver eindrücklich darauf hinweist, dass die mordlüsterne Leserinnenschaft sich nach unbekannten, unidentifizierbaren Giften sehne, die über das schon traditionelle indigene Pfeilgift Curare hinausgeht, sie bekommt keine unbekannten Gifte. Aber doch zwei, die origineller sind. Zum einen wagt sich Agatha Christie hier einmal auf das Gebiet der organischen Gifte, konkret Bakterien. Zum anderen führt sie ein Gift ein, das selten, wenig verlässlich und gerade deshalb sehr passend ist, Hutfarbe. Zunächst die Bakterie, genauer Anthrax. Anthrax bzw. Milzbrand ist eine der uralten Geiseln der Menschheit. Sie befällt vor allem Vieh, aber durch das Vieh auch Menschen und kann für Menschen tödlich sein, wenn sie mit den Sporen in Berührung kommen. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist dagegen unbekannt. Der Erreger erzeugt ein hochgiftiges Toxin, das meist auf Haut oder Schleimhäute geht. Die Sporen können sogar Jahrhunderte überleben und das macht es so gefährlich. 1915 gab es in Großbritannien mehrere Fälle, in denen sich Männer mit milzbrandverseuchten Rasierpinseln aus China identifiziert hatten. Also irgendwelche Billigware, die dann eben damit in Berührung kam. Und so starb ein Mann, der sich allerdings außerdem noch beim Rasieren geschnitten hatte. Der Erreger ist so hochgiftig, dass er schon im Mittelalter in einer Art biologischer Kriegsführung eingesetzt wurde, indem Kadaver verseuchter Tiere über die feindlichen Linien geworfen wurden. Im Zweiten Weltkrieg experimentierte die britische Armee auf der schottischen Insel Greenard mit Anthraxbomben, na genauer verseuchten Leinsamenkuchen, die dann von Schafen gefressen wurden, wodurch eine Vielzahl von Schafen infiziert wurden und man hatte den Plan, mit der Operation Vegetarian auf diese Weise die deutsche Viehwirtschaft entscheidend zu treffen. Diese Operation Vegetarian ist letztlich nie durchgeführt worden. Die winzige Insel in Schottland aber war für Sperrgebiet, bis sie nach einem massiven Formaldehydeinsatz 1990 wieder für bewohnbar erklärt wurde. Das ist, finde ich, schon ziemlich heftig und zeigt, wie gefährlich diese Bakterien waren und sind. In diesem Roman, also in Cards on the Table, macht der Mörder sich die Erinnerung an den 1915er Fall zunutze, indem er ebenfalls einen Rasierpinsel dekontaminiert. Und dann noch die Hutfarbe. Mir war zunächst gar nicht bewusst, dass es so etwas überhaupt gibt bzw. gab. Aber Hutfarbe war zu Beginn des 20. Jahrhunderts für viele Frauen sehr wichtig. Denn Hüte waren sehr teuer und die Mode wechselte schnell. Und so griffen viele Frauen, die sich in der High Society bewegten, aber eigentlich nicht die Mittel dafür hatten, zum Beispiel die junge Agatha Christie selbst, zu einem Trick. Sie kauften keinen neuen Hut, sondern verpassten dem alten einfach eine neue, modernere Farbe, eben durch Hutfarbe. In den 30ern war die Hutfarbe eigentlich schon auf dem Rückzug, weil Hüte deutlich billiger wurden, aber in sparsamen Haushalten war sie noch vorhanden. Hutfarbe bestand in hohem Maß aus Oxalsäure. Gelegentlich war auch noch Ethanol dabei. Das ist auf der einen Seite sehr giftig, wenn es eingenommen wird, schmeckt aber auf der anderen Seite auch sehr scheußlich, sodass es ziemlich unwahrscheinlich wird, dass es in hohen Mengen aufgenommen wird. Insofern war es für die Mörderin in Cards on the Table ein Risiko, Hutfarbe zu benutzen. Es konnte ja gut sein, dass das Opfer überlebte. Aber es passt gut zum Kontext, ein schnell greifbares Gift. Die Einnahme würde mit ziemlicher Sicherheit auf einen Unfall zurückgeführt werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gift zum Tod führte, war doch vorhanden. Und es passte gut zur Psychologie der schuldigen Person. Insofern ein spannendes Gift, was Agatha Christie später noch einmal einsetzen wird, nur wenige Jahre später. Zum Fazit. Mir hat Cards on the Table sehr gut gefallen. Es ist weniger spektakulär als die beiden Vorgängerbände, aber aufmerksam und elegant konstruiert. Das am Anfang angekündigte Thema Psychologie von Mördern ist konsequent und kreativ umgesetzt. Es ist spannend, hat bei aller Dialoglastigkeit ein hohes Tempo und interessante Charaktere. Allerdings kommen diese Qualitäten auch langsam zum Tragen. Das Buch gewinnt, finde ich zumindest, beim zweiten und dritten Lesen deutlich. Eine besondere, heute und in diesem Land leider nicht mehr so zugängliche Qualität, ist die Integration des titelgebenden Kartenspiels Bridge. Ein starkes Buch, ein starker Abschluss eines starken Jahres, eines Jahres, in dem sich Agatha Christie rein auf Poirot fokussiert. Dass das so gut und vor allem auch so vielfältig funktioniert, das straft ein wenig diejenigen Lügen, die immer behaupten, dass Agatha Christie ihren Detektiv damals schon gründlich leid hatte. Vielleicht stimmt es ja, vielleicht war es aber auch andersrum. Vielleicht wusste sie, dass sie es nur noch länger mit Poirot aushalten würde, wenn sie ihm keine Ruhe gönnte und ihn in Bewegung hielte, also kreativ mit dieser Gestalt umginge. Und das macht sie auf beeindruckende Weise, ohne die Figur tatsächlich selbst deutlich zu verändern. Er bleibt ja Hercule Poirot, aber alles, was mit ihm und durch ihn passiert, ändert sich eben. In der nächsten Folge bleiben wir noch bei Cards on the Table. Ich werfe einen Blick auf die schuldigen Personen und auf die Indizien. Und mal schauen, wohin uns das führt. Bis dahin, danke fürs Zuhören bei dieser nicht ganz kurzen Folge und alles Gute.